Footballerei.
Moin, moin aus dem Kaminzimmer der Footballerei. Das Feuer knistert und das Bier ist perfekt temperiert. Es ist Zeit für Kutsche trifft. Heute mit Frank Buschmann.
Hallo und herzlich willkommen zu Kutsche trifft. Hier in diesem Format unterhalte ich mich vor einem imaginären, knisternden Kamin alle zwei Wochen immer samstags in gemütlicher Atmosphäre mit prominenten Menschen über deren Faszination für die Sportart American Football. Das können aktive Footballspielerinnen sein, das können ehemalige Footballspielerinnen sein, Trainer, Manager, Sängerinnen oder Schauspielerinnen. Alle haben auf jeden Fall eines gemeinsam, sie lieben American Football und haben ihre ganz eigene Geschichte rund um die geilste Sportart der Welt zu erzählen. Heute in Folge 3 begrüße ich Frank Buschmann. Darüber freue ich mich sehr. Moin Buschi.
Moin, grüß dich Kutsche.
Ist Buschi okay oder soll ich lieber Frank sagen?
Herr Buschmann wäre mir ganz recht. Sagt Buschi, ist alles okay.
Sagt überhaupt noch jemand Frank zu dir?
Meine Frau. Meine Frau ist die Einzige, die regelmäßig Frank sagt, weil sie sagt, mit einem Kosenamen ihren Gatten anzusprechen, das ist nicht ihr Ding. Sie möchte mich ernst nehmen. Sie ist eine der wenigen, die das überhaupt noch tut.
Ja, ich kenne das auch. Also mein Mathelehrer hat mich früher Alexander genannt und meine Patentante. Das sind die einzigen beiden Menschen und ich zuck jedes Mal zusammen, wenn mich jemand Alexander nennt.
Ja, und jetzt stell dir mal vor, deine Frau würde das sagen. Das hat schon immer ein bisschen was Strenges.
Ja. Alexander, kommst du mal bitte? So ein bisschen Frank.
Da ist meist auch irgendwie Gefahr im Verzug.
Buschi, herzlich willkommen im Kaminzimmer der Footballerei. Darf ich dir was zu trinken anbieten?
Ein Wasser mit Blubber, damit ich Bäuerchen machen kann.
Und was zu knabbern dazu?
Erdnüsse.
Nüsse, alles klar. Wird besorgt, kommt sofort. Frank Buschmann, du bist mittlerweile seit 3 Jahrzehnten eine Instanz in der deutschsprachigen TV-Berichterstattung und in der Showbranche. Ich glaube, man muss dich kaum vorstellen. Ich mach's trotzdem in aller Kürze. Wir kennen dich aus dem Basketball, aus dem Fußball. Du gehörtest zu den RAN-NFL-Pionieren, bist jetzt zum Football für RTL zurückgekehrt, hast viel für und mit Stefan Raab gemacht und bist ja unter anderem auch mit Ninja Warrior Germany sehr erfolgreich. Dein Gesicht und deine Stimme sind omnipräsent. Ich erlebe das immer, wenn wir uns jetzt montagmorgens zum Frühstück treffen, dann drehen sich die Leute schon um und denken, hä, wo kommt denn diese Stimme her, die kenne ich doch irgendwie. Wirst du eigentlich immer und überall erkannt oder kannst du dich auch noch frei bewegen?
Ja, ich bin jetzt nicht Thomas Gottschalk, Stefan Raab früher oder Günther Jauch. Ich kann mich schon in bestimmten Regionen noch ganz normal und frei bewegen. Aber tatsächlich ist es in den letzten 5 bis 10 Jahren schon so geworden, dass es über die Sportarenen der Welt hinausgeht, dass Leute zu mir kommen und ein Selfie machen wollen oder manche sogar, das sind dann oft die Älteren, noch ein Autogramm haben wollen. Und es ist auch nicht mehr immer einfach, durch München zu gehen und sich einfach irgendwo hinzusetzen und einen Kaffee zu trinken. Jetzt ist es auf einmal viel lauter geworden. Bei dir auch?
Ja, du klingst super, ja, sehr gut.
Dann nehme ich mir das ein bisschen hier vom Kopf, dass es bei mir nicht zu laut ist. Es ist manchmal anstrengend, aber ich würde mich trotzdem nie wirklich darüber beschweren, weil wenn sich keiner mehr für mich interessiert, in meinem Job, den ich habe, der ja in der Öffentlichkeit stattfindet, dann kann das ja auch nicht richtig sein. Ich darf nur nichts machen, um erkannt zu werden. Um berühmt zu werden. Das geht übrigens in 99,9% der Fälle in die Hose. Aber zum Ausgangspunkt zurück. Ich werde ziemlich häufig mittlerweile erkannt und sehr oft tatsächlich exakt auf die Art und Weise, wie du es beschreibst. Ich sitze irgendwo, die Leute sehen mich gar nicht, sitzen mit dem Rücken zu mir und hören meine Stimme und drehen sich um und sagen, ey Buschi, das passiert relativ oft.
Ja, ich habe das jetzt in den letzten Wochen beobachtet. Ist das denn für dich immer okay, wenn die Leute dich nach einem Selfie fragen oder ist das so tagesformabhängig und du sagst dann auch mal, nee, lass mal heute irgendwie nicht, ich fühle mich nicht
das
danach.
Das ist generell für mich okay, weil wie gesagt, wer wäre ich, wenn ich sagen würde, scheiße, die haben gern ein Bild mit mir und die mögen mich wahrscheinlich, weil sonst würden sie das Bild nicht haben wollen. Warum sollte ich die abweisen? Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn ich mit der Familie unterwegs bin, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin. Vor allem dann, wenn Leute einfach, ey Buschmann, mach mal, sagen oder wenn sie einfach Fotos machen. Da kann ich dann auch ungemütlich werden, aber das ist mir gleichzeitig immer sehr unangenehm, weil ich das eigentlich nicht möchte, weil ich, wie gesagt, schon sehr wohl weiß, dass ich beruflich, was heißt abhängig, aber schon von dem zehre, dass sehr, sehr viele Menschen in diesem Land sich irgendwie mit mir ganz wohlig fühlen.
Egal, was du machst, man hat immer den Eindruck, du brennst für die Sache, du bist leidenschaftlich, emotional. Wie viel Prozent an deinem Job ist Spaß und wie viel Prozent ist Arbeit? Könntest du das einschätzen?
Das ist eine gute Frage. Das war ein Kompliment, Kutsche. Ich muss tatsächlich sagen, dass das variiert. Früher konnte ich rein gewissens sagen, das war 100% Spaß und ich hatte das Glück, dass es durch die Arbeit kam. Also Spaß durch Arbeit ist natürlich sensationell. Mittlerweile hat sich das Fernsehen gerade in den letzten 5 bis 10 Jahren schon extrem gewandelt, auf nahezu allen Ebenen. Da fällt es mir nicht immer leicht, Spaß zu haben. Und trotzdem würde ich immer noch behaupten, es sind 80-90% immer noch Spaß, aber 10-20% sind mittlerweile auch so, dass ich, und ich bin ein Typ, der das ehrlich gesagt hasst, dass ich das dann manchmal verknuse, was mir nicht so gut gefällt und sage, es ist halt ein Job. Aber das ist eigentlich nicht mein Verständnis von diesem ursprünglichen Traumjob. So habe ich das immer gesehen, so sehe ich es mit Abstrichen auch heute noch. Aber ehrlich gesagt, Traumjob für jemanden wie mich mit all den Privilegien, die ich habe, ja. Für junge Kollegen, die jetzt in diesen Job starten mit 30 Jahren oder oft ja auch schon mit 25, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das noch ein Traumjob ist, aus vielerlei Gründen.
Und diese 10-20%, die dann manchmal doch Arbeit sind, ist das dann auch so tagesformabhängig? Keine Ahnung, du fühlst dich nicht so gut oder das Spiel, das du gerade kommentierst, ist irgendwie zäh oder derjenige oder diejenige, mit dem du das Spiel begleitest, das funkt nicht so? Kannst du das auch versuchen einzuordnen?
Das kann ich für mich alles ausschließen. Mm. In dem Moment, wenn das passiert, wenn ich mich von solchen Dingen abhängig mache, höre ich auf. Ich glaube, dass das durchaus mal so wirken kann, wenn eine Übertragung, jetzt geht's schon los, jetzt wirst du viele Zuschriften kriegen, wenn eine Übertragung mal ruhiger ist, dann gibt's ja Leute, die sagen, endlich nimmt er sich mal zurück. Andere sagen, jetzt sind wir dann beim Punkt, ja, die Chemie zwischen dem und Sebastian Vollmer, Coach Esume, Björn Werner stimmt nicht. Das ist natürlich totaler Quatsch. Aber man kann ja nicht verhindern, wenn Leute das so empfinden. Das ist genau die Geschichte, wo ich sage, das hängt schlicht und ergreifend vom Spiel ab. Wenn das Spiel langweilig oder wettertechnisch irgendwie ungemütlich ist, dann kann man, also ich nehme einfach mal das erste Saisonspiel bei RTL um 19 Uhr sonntags dieses Jahr, wo alle gesagt haben, boah, wie geil, Cincinnati Bengals gegen Cleveland Browns. Da gab es für Football Feingeister durchaus vieles in diesem Spiel, was man sezieren kann, was man analysieren kann. Aber wenn dann Kommentatoren oder Kommentatoren-Duos bewertet werden, geht es ja auch schnell laut, leise, Fachbegriffe, Nicht-Fachbegriffe, Chemie stimmt nicht. Und wenn man mal ganz genau beobachtet und ehrlich ist, wie Sportberichterstattung bewertet wird vom Gros der Menschen, dann hängt das immer davon ab, was auf dem Rasen, auf dem Parkett, auf dem Feld passiert. Das haben nur die meisten noch nicht begriffen. Was dann am Ende geschmackstechnisch wem gefällt, das don't try to please everybody. Das habe ich sehr früh gelernt. Und gerade in meiner gemeinsamen Zeit mit Stefan Raab habe ich mir ein relativ dickes Fell angeeignet, ohne dabei alles an Reaktionen außer Acht zu lassen, weil das wäre nicht richtig, weil wir haben gerade darüber gesprochen, welche Rolle Fans durchaus spielen. Wenn eigene Unpässlichkeit, ein Schnupfen, Bauchweh oder sowas eine Rolle spielen sollte, dass man ruhiger ist oder dass man nicht mehr Spaß am Job hat, so war ja die Ausgangsfrage, dann das darf nicht passieren, dann darf man nicht kommentieren, dann nimmt man sich raus, weil der Zuschauer, die Zuschauerin darf nicht darunter leiden, dass der Protagonist, der da am Mikrofon sitzt, der dieses Spiel transportieren soll, irgendwie gerade Bauchweh hat oder andere Probleme.
Als ich ein kleiner Junge war, da hat man noch, du wirst das auch noch kennen, bei Kassettenrekordern auf Aufnahme gedrückt und dann gab es also ja richtig noch kleine Kassetten und dann habe ich so Fußballspiele so für mich ein bisschen kommentiert. War das bei dir auch so? Also war das schon immer dein Traum, irgendwie Sportreporter zu werden oder hat sich das so durch Zufall ergeben?
Na, es war nicht immer mein Traum. Ich habe ja professionell, also beruflich Basketball gespielt. Was heißt beruflich? Sagen wir mal semi-professionell. Ich habe mein Studium durch mein Basketballspielen finanziert. Aber der Sport hat für mich schon, seit ich 5 bin, habe ich sehr, sehr viel trainiert, sehr, sehr viel dem Sport untergeordnet. Ich bin auch zu Hause so groß geworden, durch meinen Vater vor allem. Ich habe als Jugendlicher jeden Tag trainiert schon, weil ich in einer Kaderschmiede war, in Hagen beim Basketball. Da gab es nichts anderes. Schule und sowas lief bei mir immer nebenbei. Ich habe mit 17 in der zweiten Bundesliga gespielt. Ich habe mit 19, glaube ich, meine ersten Erstliga-Angebote gehabt. Und dann begann so der Punkt, wo ich irgendwann gedacht habe, ich bin der Allergrößte. Dann habe ich mir zigmal die Sprunggelenke zerdonnert und die Bänder alle gerissen. Bin immer wieder zurückgekommen. Ist das bei mir oder bei dir?
Ich glaube, das ist bei dir.
Martinshorn. Egal. Habe mir zigmal die Bänder gerissen und habe, nachdem ich immer wieder zurückgekommen bin, irgendwann gesagt, nee, das wird für ganz oben, wenn du bei einem schwachen oder Mittelklasse Basketball-Bundesligisten unterschreibst für 3 Jahre und gehst irgendwo in die Prärie, da verdienst du nicht so viel Geld, dass du was zurücklegen kannst und dann später mit der beruflichen Ausbildung beginnst. Das habe ich schon so mit Mitte, Ende 20 erkannt, weil ich schlicht und ergreifend nicht so gut war, gerade zu meiner Zeit Mitte, Ende der 80er Jahre. Da hättest du schon deutsche Spitzenklasse sein müssen, um vom Sport zu leben und was zurücklegen zu können. Das war alles noch ein bisschen anders als heute. Und dann habe ich relativ schnell erkannt, dass das nicht reicht. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du es schon als Spieler nicht schaffst, dann erklärst du denen in Zukunft am Mikrofon, wie man es richtig macht. Und so bin ich dann zum Fernsehen gekommen. Sehr, sehr schnell, kurzer Einstieg Radio, sehr schnell zum Fernsehen. Ging los mit Basketball, ging weiter mit Fußball. Tennis Wimbledon habe ich gemacht. Und 2012 dann ging es los mit American Football als Reporter. Das hat mich schon länger begleitet. Aber dann der Super Bowl in Indianapolis war dann der erste, den ich live vor Ort kommentiert habe.
Über American Football sprechen wir gleich natürlich. Mich würde erst noch mal interessieren, hattest du einen Förderer oder ein Vorbild als junger Sport-TV-Mensch?
Tatsächlich gar nicht. Habe ich nie gemacht. Ich wollte immer echt sein. Ich wollte immer ich selbst sein. Natürlich kriegt man mit, wie Leute moderieren. Darüber habe ich mir aber in meiner Anfangsphase ehrlich gesagt gar keine Gedanken gemacht, weil ich wollte immer dieser Ursprungsreporter, Kommentator sein. Ich wollte immer das Geschehen auf dem Feld begleiten, weil mich das immer am meisten fasziniert hat. Mich hat das immer viel mehr fasziniert als Einschätzungen vor dem Spiel, als Bewertungen nach dem Spiel. All diese Dinge, die so super schlau wirken, wenn Leute nachspielen, feststellen, dass sie ja im Grunde vorher schon alles gewusst haben, das nur vorher nicht gesagt haben. Mich hat immer interessiert, eine Begleitung eines Sportereignisses und dabei Leute zu unterhalten. Und das heißt, ich habe mich immer auch gut aufgehoben gefühlt, wenn ich von Leuten im Fernsehen begleitet wurde, die mir Spaß gemacht haben, die Freude vermittelt haben. Ich wollte nie, das ist aber meine persönliche Meinung und mein persönlicher Geschmack, ich wollte nie furztrocken wie von meinem Chemielehrer oder Physiklehrer Dinge im Sport erklärt bekommen, weil das für mich nicht Sport ist. Das gehört zum Sport dazu. In einer Analyse spielen Statistiken eine große Rolle, in Vorbereitungen auch. Und hin und wieder auch mal während eines Sportereignisses. Aber da sind für Leute, die Fernsehen für ein größeres Publikum machen, andere Dinge viel, viel wichtiger. Ich habe mich aber nie an Dieter Kürten oder Werner Hansch als Kommentator, Kürten als Moderator orientiert. Ich könnte dir kein Vorbild sagen. Das Einzige, was ich weiß, dass ich so zum Themenbereich Fernsehen mir Dinge ganz gut angeschaut habe und zugehört habe, wenn ich mit Stefan gesprochen habe, wenn ich Stefan erlebt habe, also Stefan Raab, weil ich einfach glaube, dass dieser Mann mit all dem Wahnsinn, der ihm innewohnt, sehr gut begriffen hat, wie gutes Fernsehen funktioniert. Dass dann nicht immer alles klappt, ist auch klar, liegt in der Natur der Sache. Aber wir hatten sehr, sehr viel Spaß in den 8, 9 Jahren, in denen wir sehr intensiv zusammengearbeitet haben.
Hast du es jetzt manchmal, dass jüngere Kollegen, Kolleginnen zu dir kommen und sagen, ey, ich höre dich schon seit Jahren, ich verfolge dich seit Jahren, du bist für mich ein Vorbild? Also quasi andersrum, du hattest keins, aber dass du erlebst, dass Leute auf dich zukommen und sagen, du hast mich inspiriert?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Es gibt ein paar Ausnahmen, also dass dass Schmiso als jemand, mit dem ich meine Podcasts zusammen mache, als jemand, der als Frischling ins Fernsehen kam, wo ich damals ja sicherlich so die federführende Figur on air bei RAN NFL war, nicht weil ich der Beste war, sondern weil ich der Bekannteste war. Da habe ich ihn natürlich relativ schnell unter meine Fittiche genommen. Und er, auf Nachfrage wird er wahrscheinlich sagen, dass er sich einiges von mir abguckt und dass er auf meinen Rat hört. Bei anderen Kolleginnen und Kollegen höre ich das nicht. Da bekomme ich mit, dass sie gerne anders wären als Leute wie Wolf Fuß und ich, aber gerne genauso bekannt und, wie sie dann sagen, reich. Das wird aber nicht funktionieren.
Ja, was für eine Aussage. Okay. Und dieses Emotionale, war das schon immer in dir oder hast du das quasi auf dem Basketballfeld schon von klein auf gelernt, dass Emotionen dazugehören?
Ja, ich habe das tatsächlich, glaube ich, gar nicht. Also im Sport lernt man viel und man lebt da zu Beginn zumindest auch seine Charakterzüge aus, die teils genetisch sind und teils natürlich mit der engsten Umgebung, also mit der Erziehung, mit der Familie zu tun haben. Und mein Vater war ein sehr emotionaler Mensch. Meine Mutter war ein sehr emotionaler Mensch. Bevor jetzt Leute da draußen denken, weil wir ja Klischees bedienen, die sind nur schreiend durchs Haus gelaufen, da kann ich euch beruhigen. Emotion bedeutet übrigens nicht immer zu schreien. Und ich war schon immer jemand, der seine Gefühle ausgelebt hat. Das war nicht immer richtig, das war nicht immer einfach, auch für mich selbst übrigens nicht. Aber in meinem Leben haben sich ein paar Dinge abgespielt, wo ich sehr schnell gelernt habe, scheiß auf die Meinung von Leuten, wo du genau spürst, dass sie nur neidisch sind oder dir irgendwie einen Knüppel zwischen die Beine werfen wollen. Wenn du dich danach richtest, nochmal, don't try to please everybody. Wenn du jedem gefallen willst, wirst du im Leben scheitern, weil es nicht geht.
Das ist aber ein Prozess, das zu lernen, ne? Oder konntest du das von vornherein
Nein,
so
konnte
leben.
Ich nicht. Also ich habe da, also ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber es ist ja kein Geheimnis, dass mein Vater sich das Leben genommen hat. Das hat mich natürlich sehr geprägt. Und in der Aufarbeitung dieses Suizids kam natürlich irgendwann und später auch noch in der Therapie kam raus, dass ich es verabscheut habe und deshalb auch so lange Schwierigkeiten hatte, diesen Suizid zu akzeptieren. Ich habe verabscheut, dass die Leute meinem Vater so wichtig waren, was die Leute sagen könnten. Das war am Ende, wie gesagt, ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail, das war mit ein entscheidender Punkt, dass er irgendwann dachte, es gibt keinen anderen Ausweg, als zu gehen. Das ist jetzt die ganz krasse Form. An dieser Stelle übrigens der Hinweis, wenn ihr irgendwo bei Freunden, Bekannten, entfernt Bekannten feststellt, dass jemand sich extrem zurückzieht, dass jemand offensichtlich Probleme hat, dann versucht zu helfen und sucht entsprechende Stellen auf. Das möchte ich, das tue ich an dieser Stelle immer, dass ich das erwähne. So, und mir hat das dann gezeigt, geh deinen Weg, versuch dabei fair zu sein, versuch dabei gerade raus zu sein, versuch Haltung zu haben. Und so hat sich das dann entwickelt, dass bei mir gehören, das hat jetzt mit Haltung nichts zu tun, aber zu meinem Leben gehören Emotionen dazu, im Positiven wie im Negativen. Aber Kutsche, ich will an dieser Stelle wirklich mal sagen, weil ich meine, ich bin jetzt 58 Jahre alt und ich kann über vieles, du erlebst mich beim Frühstück hin und wieder, ich kann darüber lachen. Und trotzdem bin ich immer noch erstaunt, dass Leute sagen, ja Buschmann, das ist doch der Emotionale im Sport, der schreit doch immer. Das ist die größte Scheiße, die ich je gehört habe, das muss ich ehrlich sagen. Ich lasse das ja zu für meine Anfänge bei ganz großen Ereignissen. Als ich das erste Mal eine Basketball-Europameisterschaft kommentieren durfte, wo Deutschland um die Medaillen gespielt hat oder im Halbfinale stand, da bin ich komplett eskaliert. So, ehrlich gesagt, fand ich das retrospektiv betrachtet ab Viertelfinale auch okay. Ich habe das nur schon auch beim ersten Vorrundenspiel gemacht. Und ich habe auch Zweitliga-Fußballspiele übertragen, als wären sie ein WM-Finale. Das würde mir heute nicht mehr passieren. Mir würde aber heute immer noch passieren, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ne? Ist ja immer ganz spannend, sowas mal aufzuarbeiten. Ich habe am Wochenende, als die Bayern das 7-0 gegen Bochum gespielt haben, hatte ich das Spiel in der Konferenz und ich habe die Stimme gehoben und habe das Tor von Erik Maxim Choupo-Moting ziemlich gefeiert, das 1-0 der Bayern gegen den VfL Bochum. An diesem Tor gibt es an sich eine frühe Führung der Bayern gegen Bochum am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Da gibt es nicht einen Grund, die Stimme zu heben. Wenn aber Thomas Tuchel nach langen Diskussionen im Umfeld von allen Sportberichterstattern sich entscheidet, das System der Bayern umzustellen, mit einer zweiten Spitze zu spielen und dann nicht den Tell bringt, der seit Monaten als Joker funktioniert und alle sagen, der hat mal eine Chance von Anfang an verdient. Nein, er bringt für alle überraschend Erik-Maxim Choupo-Moting. Und dann hat dieser Choupo-Moting nach 35 Sekunden die erste hundertprozentige Chance und nach 4 Minuten macht er das Tor. Und wenn du diese Geschichte erzählst in der Konferenz, dann wärst du der schlechteste Reporter der Welt, wenn du dann sagen würdest, nachdem du es aufgebaut hast und gesagt hast, hier fragen sich alle, warum denn jetzt nicht Tell? Das ist doch die Gelegenheit. Und wenn dann in der 4. Minute Choupo-Moting durch einen sehr guten Laufweg im gegnerischen Strafraum da ist, wo er sein muss und das Ding reinschiebt. Wenn du dann nicht die Klammer zumachst und die Geschichte rund machst, und das ist eben, das kann nicht wahr sein, das ist so eine typische Fußballgeschichte, jetzt trifft der, wo alle gesagt haben, der darf nicht anfangen, dann bist du ein, in meinen Augen nochmal, man muss feucht sein, mein Geschmack, dann bist du ein schlechter Sportreporter. Das ist meine feste Überzeugung. Was muss ich mir von einigen Pfeifen anhören? Dieser Idiot feiert ein 1:0 der Bayern gegen Bochum, als wäre es ein WM-Finale. A, habe ich das in der Form nicht getan und B, haben sie nichts verstanden. Früher hätte ich mich richtig aufgeregt. Heute sage ich, okay, du hast es nicht kapiert, alles Gute. Wenn ich das schreibe, bin ich der arrogante, und jetzt kommt mein Lieblingswort, kritikunfähige TV-Lacke. So, wir sind bei meinem Vater, den hätte das gekümmert. Ich sage, fuck you, es ist mir egal.
Ja, ich habe das auch mitbekommen. Also das mündete ja dann quasi noch in einer großen Bildschlagzeile. ja, es ist Wahnsinn. Also ich meinte dieses Emotionale auch gar nicht on-air. Also wir kennen uns ja wirklich noch nicht lange und auch noch nicht gut. Mhm. Aber ich finde, also ich habe dich als einen sehr authentischen Menschen kennengelernt, der emotional ist vor und hinter der Kamera. Also ja, ich finde, ob ich dich jetzt morgens um 8 beim Frühstück treff oder, weiß ich nicht, um 20 Uhr im Sender oder so. Für mich bist du ein emotionaler Mensch. So.
Ja, also ich war schon wieder im Job, weil ich dachte, ja, ich bin privat auch ein emotionaler Mensch, sehr zur Freude und zum Leidwesen meiner Familie. Aber ich, da sind wir wieder beim Punkt, das hat für mich eben was mit authentisch man selbst sein zu tun. Und wie ich beschrieben habe, bin ich das von klein auf im Grunde. Das hat ganz, ganz viele positive Momente für mein Umfeld, glaube ich, weil ich wirklich ein lebensbejahender Mensch bin. Ich hoffe, das spürst du auch. Mhm. Ich versuche auch immer, wenn wir da bei RTL, NFL unterwegs sind, jeden Kameramann, jede Stylistin, jeden Aufnahmeleiter, jede Redakteurin mit ins Boot zu holen und einfach mal dafür zu, dass jeder mal einmal am Abend schon mal gelacht hat, bevor wir loslegen, weil mir das wichtig ist. So, und das mache ich auf meine etwas emotionalere, manche würden an dieser Stelle wahrscheinlich wieder sagen, lautere Art, das ist so. Ja, ich lebe meine Emotionen im Großen und Ganzen aus, habe aber im Laufe der Jahre gelernt, dass es Momente gibt und Situationen gibt, wo ich sie besser für mich behalte. Also das habe ich gelernt, das fällt mir nicht immer leicht, aber ich muss ja auch akzeptieren, dass nicht alle Leute mit meiner Art, das ist es, am Ende ist es ja auch meine Art, dieses Emotionale umgehen können. Und da ist es dann manchmal auch besser, einfach nicht immer zu sagen, ich lebe meine Haltung aus, ich lebe meine Persönlichkeit aus, sondern manchmal ist es wichtig zu sagen, ich nehme mich jetzt einfach mal zurück und mach mal Piano.
Ja, also ich erlebe dich auf jeden Fall als ein sehr erlebendes, erfrischendes Element in dieser RTL-NFL-Berichterstattung. Und da wären wir auch beim Football. Vielleicht kannst du einleitend einmal versuchen zu erklären, du hast ja gesagt, du hast schon den Super Bowl begleitet, dann warst du bei RAN NFL, jetzt bist du zurück im Football. Was macht für dich persönlich, das ist ja die Klammer dieses Kamingesprächs, die Faszination American Football aus?
Ja, das ist die Frage, die mir als allererstes gestellt wurde, deshalb werde ich die nie vergessen, als es hieß, wir werden bei ProSieben Max damals NFL regelmäßig übertragen. Also nicht mehr nur dieses Leuchtturm-Event Super Bowl, sondern wir werden sonntagsabends Football übertragen, regelmäßig. Und damals ist mir ja das hat mich ein bisschen in der kalten Hose erwischt und ist mir ja der Satz rausgerutscht. Es ist, ja, ich finde es so faszinierend, weil es Schach mit Kühlschränken ist. Das war mein Satz damals. Und das trifft es aber ganz gut. Es sind diese, wenn du auf dem Footballfeld, auf die Line of Scrimmage schaust, dann siehst du Berge von Menschen. Also Mensch, unglaublich große, kräftige Menschen. Und dann rennen die aufeinander zu irgendwann beim Snap. Und dann ist erstmal wir reden jetzt wirklich von der Betrachtung eines Menschen, der keine Ahnung vom Football hat. Und der denkt dann, boah, ey, da prallen ja Schrankwände, Kühlschränke, was auch immer aufeinander. Und in der Evolution der TV-Berichterstattung muss dann, das war so das, was ich immer gesagt habe, irgendwann muss klar sein, dass da mehr hintersteht, als nur aufeinander zu rennen. Einer wirft einen Ball, einer fängt einen Ball und die müssen da hinten in die Endzone. Und das ist eben das, was ich mit Schach meine. Es sind Blöcke, es sind Routen, es sind Wurftechniken des Quarterbacks, es sind Lauftechniken des Running Backs, es sind ja, wie gesagt, Blöcke, offensiv wie defensiv. Es ist so vielfältig, dass es für mich den Vergleich gab, Schach, wo es auch tausende von Möglichkeiten für so eine Spielgestaltung gibt. Und das macht für mich den Reiz von American Football aus, dass man einfach, also ehrlich gesagt, quasi nie auslernt, was für Kniffe sich da Coaches zum Beispiel nochmal ausdenken, um zum Beispiel eine nahezu perfekte oder als perfekt geltende Defense dann doch mal auseinanderzunehmen.
Spielst du Schach?
Ich habe es mal versucht. Soll ich dir was sagen, Kutsche? Ich bin zu ungeduldig.
Das fühle ich, ja. Ja, aber ich glaube, wenn man selbst Schach spielt und dann quasi ja so ein Rasenschach sich dann auch anguckt, dann ist man, glaube ich, auch also noch faszinierender von dieser Sportart.
Ja, mich reizt, das werden viele gar nicht vermuten, weil ich das natürlich, kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf zu sprechen, ich kann und will das in meiner Funktion und Position als Play-by-Play-Caller bei NFL spielen. Übrigens bei anderen Sportarten war das später auch der Fall. Basketball habe ich auch übrigens später anders übertragen als am Anfang. Das ist nicht meine Rolle. Aber ich kann mich so herrlich verlieben, wenn ich glaube, etwas erkannt zu haben und sehe, das ist was, das habe ich von der Mannschaft noch nicht gesehen. Das fällt vielleicht jetzt nicht jedem auf. Und dann bin ich ja schon in der Situation, wo ich denke, scheiße, wie kriege ich das jetzt gesprochen, ohne wie Schweinchen schlau zu wirken, dass zu Hause wieder 7 Leute sitzen und sagen, er hat doch keine Ahnung, was erzählt er da. Dann versuche ich das immer so ein bisschen dahin zu führen, dass das mein Experte sagt. Dann stelle ich so Fragen, dass ich sage, aber wir haben halt, wieso war da eine Gap? Wieso war da das Gap? Wie kommt das denn? Oder irgendwie sowas, weißt du, jetzt, um das mal einfach zu illustrieren. Und das reizt mich total. Ich gucke, glaube ich, ganz anders auf Sportereignisse, als die meisten Leute denken. Ich gucke halt nicht in erster Linie auf Statistiken oder sowas, sondern ich gucke, was da passiert auf dem Feld. Und das fasziniert mich beim Football extrem. Ich erkenne nicht jeden Spielzug. Wie heißt der? Was machen die jetzt? Ich sehe, was da auf dem Feld passiert und lass mir das dann gerne, die einzelnen Routen, die einzelnen Spielzüge, die Bedeutung dieses Blocks oder jenes Blocks. Dafür haben wir übrigens Experten, die sind genau dafür da. Von denen lasse ich mir und den Zuschauern das dann erklären.
Und hängst ihn dann wahrscheinlich genauso an den Lippen wie Leute, die vor den Bildschirmen sitzen.
Exakt, weil das ist ja, wer bin ich? Also es gab eine Sportart, in der ist mir das immer schwer gefallen, auch mit einem Co-Kommentator, da diese Rolle des Fragenden, die Rolle des Zuschauers einzunehmen. Das tue ich als Play-by-Play so ein bisschen. Natürlich nicht komplett, aber so ein bisschen. Ein bisschen mehr manchmal auch. Ich konnte es im Basketball schlecht, weil das, wenn mir da heute irgendeiner von den Leuten erzählt, ja, du hast ja gar keine Ahnung vom Basketball oder kennst du dich in der heutigen NBA noch aus? Ich sehe halt und weiß, wie Basketball geht. Und das ist übrigens ganz anders als vor 30 Jahren, weil die athletischer sind, weil sich jede Sportart weiterentwickelt. Aber ich weiß, wie sie geht, diese Sportart. Und ich bilde mir übrigens ein, jetzt wird es ganz gefährlich, jetzt kriegst du wieder ganz viel Zuschriften. Ich bilde mir übrigens ein, dass ich in Sportarten wie Fußball, wie American Football extrem davon profitiere, dass ich Leistungssport gemacht habe. Richtigen Leistungssport, also nicht Landesliga oder Oberliga, richtigen Leistungssport, wo es um was ging, wenn wir verloren haben. Das hat eventuell Jobs gekostet, wenn wir abgestiegen sind. Oder Jobs gebracht, wenn wir aufgestiegen sind. Also wo es wirklich um was geht. Ich glaube tatsächlich, dass du bist dadurch kein guter Sportreporter. Da müssen wir uns nicht falsch verstehen. Es gibt viele gute Sportreporter, die sind unsportlich und waren auch nie sportlich. Aber ich glaube tatsächlich, um Sport zu verstehen, ist es schon ganz gut, das mal selbst richtig gemacht zu haben. Ich bin kein Olympiasieger, ich bin kein deutscher Meister im Herrenbereich, bin mehrfacher deutscher Meister im Jugendbereich, aber das ist was anderes. Aber ich glaube, es hilft. Es hilft, Sport zu verstehen. Es hilft auch, Sportler und Sportlerinnen zu verstehen, glaube ich.
Ja, vor allem wahrscheinlich in Bezug darauf, wie viel man tatsächlich, du hast es ja auch angedeutet, auch schon in jüngster Kindheit opfert ja. für eine erfolgreiche Sportkarriere, dafür, dass man vielleicht besser ist als andere in dem Alter. Also das ist, hat ja auch viel tatsächlich mit Opfern und Bereitschaft und Zeit, die man aufgibt, zu tun.
Absolut.
Also du weißt, was es dahinter, was dahinter steckt, tatsächlich den Sprung in die NFL, in die NBA, in die Fußball-Bundesliga, wohin auch immer.
Ja, ich glaube, ich weiß auch, ich weiß auch, was in Köpfen vor sich geht bei 27-27, 70 Sekunden vor Spielende. Ich glaube, ich kann besser nachvollziehen, wenn da mal ein Fumble passiert oder eine Interception, weil das eben Menschen sind, die da Football spielen. Man mag das gar nicht glauben, wenn man nur vorm Computer sitzt und Zahlen guckt. Aber es sind Menschen.
Ja. Ich habe dich vorhin einleitend auch als RAN-NFL-Pionier bezeichnet. Du warst von Anfang an dabei, als dann die Entscheidung gefallen ist, dass jetzt auch jede Woche Footballspiele im Free-TV zu sehen sind. Du hast es, glaube ich, 2 Jahre am Ende gemacht, ne? Irgendwann kam dann Ninja Warrior
Germany. Von 15 bis 17 habe ich, genau. hab ich ProSieben Max und Sat.1 lief es dann ja auch gemacht. Die große Zeit, als ich es dann komplett auf ProSieben gezogen habe, habe ich gar nicht erlebt.
Also du hast dann quasi 6 Jahre pausiert, dann kam irgendwann das Angebot oder der Anruf von RTL, hey, hättest du wieder Lust einzusteigen? Musstest du da lange überlegen?
Ja.
Warum?
Auf die Nachfrage habe ich gewartet. Naja, es ist schon, wie kann ich das illustrieren? Ich liebe den Sport immer noch. Ich habe ihn übrigens, um das mal klarzustellen, lange, lange vor 2012 von meinem ersten Super Bowl schon als Fan, schlicht und ergreifend als Sportfan und Footballfan begleitet. Bin durch viel Zeit, die ich in den USA verbracht habe, auch immer mal dichter dran gewesen und habe da schon eine Verbindung, aber in erster Linie als Fan gehabt. So, nach meiner Zeit bei RAN NFL, die ich gehöre nicht zu den Menschen, die alles verklären im Nachgang, die aber zumindest zu Beginn wirklich wunderschön war, weil wir etwas machen konnten, was es im deutschen Fernsehen so noch nie gegeben hatte. Wir konnten da wirklich, so blöd das jetzt klingt, und es will auch keiner der Entscheider heute mehr hören, wir konnten machen, was wir wollten. Wir haben einfach gesagt, wir versuchen jetzt mal nur mit Spaß und Freude und einer Expertise, die wir hatten durch ehemalige Spieler, durch den Coach, durch mich im TV-Segment, aber gemischt mit völligen Neulingen. Icke Domisch kannte kein Schwein. Florian Schmidt-Sommerfeld kannte kein Schwein. Dann noch so ein Schlachtross wie Stecker dabei. Und die haben uns einfach machen lassen. Und es hat sich, ohne dass jemand ein Konzept geschrieben hatte, hat sich eine Art und Weise der Übertragung etabliert, die für mich in der Zeit, in der ich dabei war, zu 99% was Positives hatte. Nämlich aus einer Sportart, die übrigens sich immer selbst tragen muss. Wenn dein Sport uninteressant ist, wird er übrigens nie erfolgreich sein, egal wie du es überträgst. Aber American Football hat viele Aspekte, die es gerade für junge Menschen, für sportaffine Menschen interessant macht. Und wir haben gedacht, wir machen das jetzt mal auf eine andere Art und Weise. Und mir können die Leute übrigens erzählen, was sie wollen. Diese Art und Weise hat schon auch geholfen, Football von einem Kernzielpublikum, das sich, und das weiß ich übrigens, weil ich die Zahlen von früher von anderen Sendern kenne, die auch mal wöchentlich berichtet haben, von einer Kernzielgruppe, die sich im Bereich von 20.000 bis 30.000 Menschen befand, auf am Ende, dann schon lange ohne mich, 700.000 bis 800.000 am Sonntagabend auf ProSieben gesteigert hat. Das ist nicht nur der Sport, der ist die Basis und das darf man nie vergessen, der ist das Wichtigste. Aber es spielt schon eine Rolle, wenn du die Fanbasis vergrößern willst, dass du die Leute durch die Form und Art und Weise der Übertragung auch kriegst. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, das anzugehen. Und da kommen wir zum Punkt, warum habe ich lange überlegt? Weil ich gesagt habe, naja, ich fand das immer geil und die Weiterentwicklung von RAN NFL, vor allem bei den regelmäßigen Sonntagabendübertragungen zuschauertechnisch, war ja wirklich gut. Für Football herausragend, ob für ein Fernsehvollprogramm auch so gut, steht schon wieder auf einem ganz anderen Blatt. Aber dann habe ich gedacht, okay, lässt du dich jetzt darauf ein, weil ich sehr wohl wusste, die ganz Hardcore-Fans werden sofort wieder schreiben, was will der Hundedompteur und Ninja-Turner da beim Football? Jetzt habe ich dir ja vorhin erklärt, sowas kriegt mich nicht mehr. Aber ich habe natürlich in meinem Alter, in meiner Lebenssituation keinen Bock mehr, mit sowas konfrontiert zu werden und eventuell auch noch Leuten bei RTL erklären zu müssen, hey, ihr wisst doch, wie Social Media funktioniert und ich kann nicht allen gefallen und ich mache übrigens auch mal Fehler und das wird dann wieder größer gefahren. Und dann war eben auf der anderen Seite die Idee, also so blöd das jetzt klingt, die Jungs alle noch mal wieder zu treffen, das klingt jetzt echt schlimm, ne? Aber ich hatte Sebastian immer als guten Typen, als ganz speziellen Typen kennengelernt, als jemand, der am Anfang überhaupt keinen Bock hatte, mich auch nur anzugucken, als er nämlich noch Spieler war und ich beim Media Day rund um den Super Bowl mit ihm Interview führen müsste. Der hat, wenn er mich nur gesehen hat, ist er schon geflüchtet. Ich kann es verstehen, lachen wir heute drüber. Markus Kuhn, mit dem und seinem Vater bin ich durch New York geeiert. Was für eine verrückte Familie. Der Coach und Björn, mit denen, ja, ist vielleicht falsch ausgedrückt, mit denen ich ja groß geworden bin bei RAN NFL, vielleicht ist auch umgekehrt, keine Ahnung. Aber auch dazu sagen, hey, kriegt man die noch eingefangen? Weil die, das ist natürlich ein Riesending geworden. Björn und Coach und Football Bromance und hast du nicht gesehen. Und da sind wir am Punkt. Und da habe ich gesagt, kriegen wir das denn hin, diese vielleicht manchmal etwas zu überzogene RAN-Familie? Das war manchmal, stand das fast über dem Spiel, über Football. In die Richtung zu bringen, wie vielleicht na, jemand, den wir jetzt auch im Boot haben, wie Adrian Franke, wie du auf Football guckst, kriegen wir diese Welten, und das geht übrigens nicht in 3 Wochen, da können wir übrigens in 3 Jahren nochmal drüber sprechen, das muss sich entwickeln, aber kriegen wir diese Welten zusammengeführt und kann ich, ausgerechnet ich, und jetzt kommt der Punkt, warum ich lange gezögert habe, kann ausgerechnet ich der Papa der Kompanie sein, der das zusammenführt, der ich ja eigentlich für manche zumindest als Erfinder des unseriösen Football-Kommentierens gelte. Ich habe ja jetzt ein paar Dinge schon versucht zu erklären und in einem Podcast darf ich das ja, dann hat das ja nichts von Rechtfertigung. Es gibt sehr viele Aspekte, die ich wichtig finde, um Football von diesen 700.000, 800.000 vielleicht dauerhaft auf die knappe Million zu bringen, die wir am ersten Spieltag hatten, zur Primetime. Ne? Du musst erstmal mit einer Sportart, die viele Deutsche übrigens immer noch entweder nicht kennen oder langweilig finden, musst du erstmal zur Primetime im deutschen Fernsehen gegen Tatort, gegen Voice of Germany und ich weiß nicht was, 1 Million Zuschauer kriegen. Das ist so das, wo ich gesagt habe, das reizt mich und wir müssen das entwickeln und wir müssen uns überlegen, wie kommen wir dahin. Und Kutsche, wir alle wissen noch nicht, wie wir das schaffen können, weil wir ja nicht wissen, wie tickt denn der Zuschauer, die Zuschauerin, wer ist das überhaupt? Und das ist der Weg, der mich tatsächlich reizt. Und jetzt müssen wir mal entwickeln und gucken, wo das hingeht. Und dann habe ich das ist tatsächlich so, das hat nichts mit interessant machen zu tun gehabt. Ich habe wirklich lange Zeit gesagt, nee, ich mache das nicht nochmal, ich gucke mir das in Ruhe an und drück die Daumen. Und dann bin ich ja doch noch so ein Typ, der ich habe ja doch noch Sendungsbewusstsein. Und da habe ich gedacht, okay, und jetzt zeigen wir allen mal, die sagen, das kann nicht funktionieren, dass es doch funktionieren kann. Und jetzt lasse ich mich.
Aber gab es da einen Schlüsselmoment? Also wenn du sagst, du hast auch irgendwie länger drüber nachgedacht, eigentlich wolltest du es nicht machen. Also gab es dann so den einen Moment, wo du sagst, jetzt mache ich es doch, ich habe Bock.
Ja, es ist ganz spannend. Es gab das Deutschlandspiel. Es gab schon zu dem Zeitpunkt letztes Jahr, natürlich war klar, RTL hat die Rechte. Es gab schon ganz, ganz viele Gerüchte. Wer geht da wohl hin? Wer macht das? Logischerweise, da ich für RTL im Unterhaltungssegment seit, wie viele Jahren? 7 Jahren relativ große Projekte mache, haben alle gesagt, ist ja klar, der Buschmann macht das, um Gottes Willen, ist doch logisch. Mhm. Und zu dem Deutschlandspiel bin ich nicht gegangen, obwohl ich eingeladen war, weil ich gesagt habe, diese Spekulationen, jetzt ist er da und mit wem redet er und wo geht er hin, das will ich nicht. Und habe tatsächlich schweren Herzens drauf verzichtet und habe mich, als ich hier vor der Glotze saß und das Spiel vorbei war und die Fans gesungen haben, schwarz geärgert.
Weil ich ja, einfach, das wäre meine nächste Frage gewesen,
ob du dich geärgert hast. Ich sage dir, wie es ist. Ich habe da gesessen, habe eine Gänsehaut gehabt und habe nur gedacht, ey, nur weil du irgendwie da solchen Spekulationen aus dem Weg gehen willst, hast du, und das wird übrigens nie wiederkommen, ne? Wir können noch 100 Deutschlandspiele haben, wird immer nur dieses erste geben. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, boah, irgendwie, also ehrlich gesagt habe ich gesagt, so ein Spiel möchte ich mal kommentieren. Wie gesagt, es wird nicht mehr das erste geben, aber ich möchte so ein Spiel kommentieren. Und du wirst es nicht glauben, wenig später ruft mich, während ich eine Unterhaltungsproduktion in Holland habe, der Oberchef Stefan Schmitter an und sagt, Buschi, du musst das jetzt machen. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt ein Zeichen. Dieses Deutschlandspiel, was ich mir nicht angetan, in Anführungsstrichen, habe. Und jetzt ruft der oberste Herr an und sagt, komm, mach das. Und dann habe ich gesagt, na gut, machen wir mal ein Jahr, gucken wir uns das mal an, wie das funktioniert, wie wir alle zusammenpassen und wo das hinlaufen kann. Ich bin ja übrigens auch, glaube ich, der Einzige in der ganzen Crew, und das ist auch gut so, der da vielleicht aus Sicht eines Fernsehmachers und mit Fernsehquoten im Hinterkopf drauf guckt. Alle anderen, das finde ich super, finde es in allererster Linie geil, da dabei zu sein und Attacke und gib ihm. Und ist doch geil, wir haben am ersten Wochenende, wir hatten in der Spitze, glaube ich, 1,1 Millionen und im Schnitt 950.000 oder so. Das ist für Football, das ist der erste Spieltag, reguläres Spiel. Es ist ein Quantensprung. Und alle feiern das. Und ich meine, du erlebst mich dann ja beim Frühstück. Ich sage dann schon, ja, echt gut und so, aber wir müssen aufpassen. Und ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich glaube, ich bin der Einzige, der so krass drauf guckt. Und ich würde auch allen anderen raten, das zu lassen, weil die gute Nachricht an dieser Stelle, ich habe gestern noch ein langes Gespräch geführt, ich habe tatsächlich jetzt den Eindruck, dass man bei RTL sehr, sehr zufrieden ist. Auch wenn die Quote mal nur 750.000 und davon 500.000 Jüngere. Wenn mich nicht alle belügen, ist es so, dass wir im Moment mit diesen Übertragungen vor allem Leute vor den Fernsehschirm holen, die sonst fürs Fernsehen kaum noch erreichbar sind. Also die ganz Jungen, sogar 14 bis 29 sehr viele. Und das ist aus Fernsehmachersicht überraschend und B, ist es eine hohe Anzahl. Und ich glaube übrigens auch, dass wenn wir noch ein bisschen an ein paar Stellschrauben drehen, je weiter die Saison geht, je wichtiger, noch wichtiger jedes Spiel wird, wir auch die Faszination noch mehr transportieren können und auch mehr, wie sage ich immer, Hildegard und Hans zum Football holen.
Ja, an die muss rangegangen werden. Die Kinder werden natürlich auch irgendwie sehr schön, finde ich zumindest, weil ich selber kleine Kinder habe, irgendwie involviert bei RTL über Togo Touchdown und Co.
Wobei, jetzt hättest du denn gerne, wenn deine Kinder wirklich richtig professionell American Football spielen? Mal ganz weit gefragt.
Die Frage stellt sich leider gar nicht erst, weil meine beiden Kinder jetzt nicht so leidenschaftlich irgendwie Teamsport betreiben, Stand jetzt. Ich glaube, also ich habe mit denen jetzt auch so die ersten Folgen Togo Touchdown geschaut, weil ich auch einfach es gerne hätte, dass sie die Sportart ein bisschen mehr verstehen und auch ein bisschen mehr verstehen, was es denn heißt, wenn Papa jetzt in die Footballerei fährt oder wenn Papa jetzt nach Köln fährt und so. Weiß ich gar nicht. Also wahrscheinlich wäre mir dann letztlich das Verletzungsrisiko als Vater tatsächlich ein bisschen zu hoch. Aber sowas wie Flag Football zum Beispiel, was es ja jetzt auch noch, also es gibt's natürlich schon länger, aber was jetzt noch nicht so lange so gehypt ist wie aktuell, sowas finde ich total gut.
Ich habe nur, genau deshalb habe ich gefragt, weil die Frage habe ich mir mal gestellt, bei mir stellt sich das auch nicht. Ich habe zwei Mädchen, die auch da keine Ambitionen haben. Aber jetzt so, was weiß ich, so wie Jan Stecker, der hat zwei Jungs und da wäre jetzt einer, gehen wir nicht gleich in die NFL, aber GFL oder dann später ELF und da gibt's ja schon ordentlich auf die Socken. Da habe ich mich auch gefragt, ob ich das super fände oder nicht. Aber ich glaube, wenn ein Kind das unbedingt will, dann würde ich sagen, go for it.
Na, vor allem, also ich habe jetzt in den letzten Jahren an vielen Stellen, in vielen Gesprächen rausgehört, dass, glaube ich, so der Teamzusammenhalt im American Football noch mal ein besonderer ist als zum Beispiel im Fußball oder im Basketball vielleicht auch, das kann ich nicht beurteilen. Wahrscheinlich auch, weil der Kader so groß ist, aber das sind schon, also dieses Football ist Family, was mittlerweile irgendwie platt klingt, aber auch letztes Mal hier bei Kutsche trifft, hatte ich Kasim Edebali dabei und der meinte auch, die größte Faszination für ihn an diesem Sport ist eigentlich dieser Brother-Zusammenhalt. Und das wiederum finde ich dann irgendwie ganz cool, wenn Kinder das schon miterleben.
Ich glaube, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht romantisiert. Kasim weiß das natürlich besser als ich. Der hat 8 Jahre in der NFL gespielt bei unterschiedlichen Teams. Aber da gibt es schon auch sehr viele, Entschuldigung, sehr viele Ich-AGs bei all der Brotherhood, die es da gibt. Sehr, sehr viele extrem ausgeprägte Ich-AGs. Ich glaube, dass der Zusammenhalt vor allem hier in Europa in den kleineren Ligen extrem ist, weil sie eben nicht so im Fokus stehen, weil da nicht Millionenverträge sind, sondern ganz im Gegenteil eher wenig Geld verdient wird, weil sie eher immer noch so ein bisschen am Rand mitschwimmen und es aber eben doch eine so unglaublich aufwendige und herausfordernde Sportart ist. Und dann, glaube ich, rückt man noch viel leichter, viel enger zusammen. Ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren. Ich wehre mich immer dagegen, wenn gesagt wird, also nochmal, ich liebe Football und vor allem die NFL, aber mit der Glorifizierung dieser Liga da drüben tue ich mich dann schon auch schwer, ne?
Ja, da hast du völlig recht. Das gilt natürlich irgendwie für europäischen Football drüben. Ja. Guckt jeder nur auf sich. Das ist ein knallhartes Business. Keine Frage. Jetzt sagtest du, du bist derjenige, der bei dem On-Air-Personal das Fernsehgeschäft am besten kennt. Du bist ja auch derjenige, der den Sender am besten kennt. Auch wenn es viel zu früh ist, das hast du ja auch jetzt schon zu Recht an einigen Stellen gesagt. Wir haben erst Woche 3. Mhm. Aber wie fühlt es sich an? Also jetzt wieder Football zu kommentieren und in den Football, wenn auch bei einem anderen Sender, zurückgekehrt zu sein?
Es fühlt sich generell gut an. Ich habe mich im Großen und Ganzen wohlgefühlt. Ich habe mir gestern noch mal das Spiel, was ich mit Björn Werner kommentiert habe, in Auszügen angeschaut, weil ich überraschenderweise, die Nerds werden es nicht glauben, mir dann schon manche Dinge zu Herzen nehme und mal gucke, ob da was dran ist, wenn die sagen, ja, der hat gar keine Ahnung von Fachbegriffen, immer liegt der falsch. Und ich habe mir das gestern angeguckt und Kutsche, du kannst mich jetzt steinigen, ich habe echt nichts gefunden. Wirklich nicht. Also entweder habe ich gar keine Ahnung, dass ich noch nicht mal mit dem Regelbuch auf den Beinen das rausfinde, oder da ist irgendwas stimmt da nicht. Aber ist egal, ich habe natürlich mich mal versprochen, meinen Namen falsch, das macht übrigens jeder. Aber das nur mal, um zu erklären, ich bin gar nicht so ein arrogantes Vollarschloch, das sagt, ist mir doch alles scheißegal, was die Leute sagen, sondern ich gucke dann, das habe ich übrigens im Basketball früher, im Fußball auch immer gemacht, und gucke nochmal hin und denke dann wirklich manchmal, ja, warum, was, wo? Das ist dann schon interessant. Nochmal, ich aus meinem Verständnis muss das anders machen als mein Experte an meiner Seite. Und ob Leute dann verstehen, wie wir uns kabbeln, dass wirklich Leute glauben, Björn Werner hätte keinen Bock auf mich, wenn ich ihm einen Spruch reiche, oder ich würde wirklich das Studio verlassen wollen, wenn ich aufstehe und sage, so, ich gehe jetzt. Ja gut, das ist dann, also da habe ich dann keinen Einfluss mehr drauf, wie die Leute ticken. Generell ist es so, dass ich mich am Anfang ertappt habe, dass ich so ein bisschen diese Papa der Kompanierolle übernommen habe, obwohl ja Jan Stecker noch einige Jährchen älter ist als ich, aber ich, wie du gesagt hast, vielleicht die RTL-Figur im ganzen Konglomerat. Ich habe mich in den Spielen, vor allem im ersten mit Sebastian Vollmer dabei ertappt, dass mein Hauptbestreben war, dass Sebastian gut rüberkommt. Das war mein Hauptbestreben. Ich habe mich total zurückgenommen, also für mein Empfinden wahrscheinlich werden die Leute sagen, der hat doch nur rumgeschrien, aber ich habe mich total zurückgenommen. Bei dem Spiel gab es übrigens auch nicht viel rumzuschreien bei Bengals gegen Browns. Und da habe ich dann im Nachgang so gedacht, also ganz du selbst warst du nicht, aber vielleicht ist das ein Weg, erstmal in den nächsten Wochen das so zu machen und zu gehen. Und dann, wie gesagt, so ein Format ist ja auch immer in einer Entwicklung, ne? Man macht ja nicht was und das macht man dann inklusive Playoffs 22 Wochenenden so. Das ist ja nicht der Fall. Im zweiten Spiel, wieder mit Sebastian, war es dann schon so, dass ich gemerkt habe, er fühlte sich etwas sicherer, er ist etwas ruhiger gewesen. Ich habe aber immer noch sehr viel auf Sebastian geachtet. Aber nochmal, für mich war das fein, es war aber noch nicht so, ich sage das jetzt deutlich, aber das lag nicht an Sebastian Vollmer, das lag an mir und am Gesamtkonstrukt. Für mich ist es noch nicht die Art Football-Präsentation, wo ich sage, da schaltest du rein und sagst, ey, guck dir die Leute da an, die haben einen Spaß und das ist so ein geiler Sport und du siehst denen an, wie die es genießen und wie die sich drüber freuen. Das ist es noch nicht, aber es ist, eigentlich hasse ich das dafür, dass es erst die dritte Übertragung war. Es ist schon auf einem guten Weg. Es ist schon diese Weiterentwicklung, diese Mischung, die ich angesprochen habe. Ich habe dir das beim Frühstück ein paar Mal, dem Adrian auch, habe ich immer gesagt, wir müssen die Welten, ne, ich nenne das ja immer die Welten, so ein bisschen zusammenführen. Dass ich in Übertragung 3, da hatte ich das späte Spiel, auch lustig, dass ich dann eher denke, hier kann ich jetzt doch noch mal ein bisschen mehr entertaining mit dem Björn sein. Jetzt hatte der aber noch fürchterlich Magenprobleme und war ziemlich platt. Und das wirkte dann vielleicht wirklich manchmal so, dass ich ein bisschen aufgedreht war und er dann so, Buschi, jetzt mach mal ruhig oder so. Aber das ist ja in dem Moment, ist es ja das, was ich mir so ein bisschen unter entertainiger Sportberichterstattung vorstelle. In dem Moment sind wir beide echt, er ist einfach ein bisschen angenockt und ein bisschen kaputt und ich will, hey, hier, Mensch, das ist, siehst du das gerade? Die Cardinals schlagen die Cowboys. Hättest du das gedacht? So. Und das muss sich alles aneinander annähern. Es muss auch übrigens nie eine Übertragung wie die andere sein. Es ist für mich noch Luft nach oben, für alle. Ich sehe das übrigens ganz und gar nicht so, dass wir da jetzt Bewertungen einzelner Kommentatoren oder Experten vornehmen. Am Ende müssen wir es schaffen, dass es heißt, so und so überträgt RTL die NFL. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Und da gibt's dann Charaktere, die ihre Art haben und die würde ich auch nie jemandem absprechen wollen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Na, gefühlt geht's ja jetzt auch erst richtig los. Ich habe mal nachgeguckt, ja. Von den nächsten 7 Sonntagen sind 5 mit 3 Spielen bestückt durch die 3 London-Spiele und die 2 Deutschland-Spiele. Wirst du denn dieses Jahr eigentlich ein Deutschland-Spiel angucken können? Bist du eingeteilt?
Darf man das schon sagen?
Du hast ja noch was nachzuholen.
Ja, ich werde London machen, das zweite Spiel, die Jaguars gegen die Bills, also am 8. Oktober. Mhm. Und ich werde die Chiefs gegen die Dolphins in Frankfurt übertragen. Da freue ich mich wie ein kleines Kind drauf. Die amerikanischen Football-Fans gehen schon auf die Barrikaden, weil dass dieses Spiel in Deutschland stattfindet. Ich glaube, das wird der geilste. Also immer toi, toi, toi auf Holz klopfen, dass sich keiner der ganz großen Stars verletzt. Aber Kutsche, überleg dir das wirklich mal. Jetzt überleg noch, Taylor Swift kommt noch mit. Ja. Nein, Patrick Mahomes, Travis Kelce, um die einfach mal zu nennen, weil es die großen Namen sind, auch für Nicht-Football-Freaks. Auf der anderen Seite Tua Tagovailoa und Tyreek Hill, nehmen wir den jetzt mal als Beispiel. Du hast 2 Offensivmaschinerien. Das wird übrigens nicht so ein Highscoring-Game, wie alle glauben. Da bin ich mit. Das bitte ich hier bitte zu notieren, ja, und rauszustellen. Ich glaube nicht, dass es so ein 40-35 wird. Das glaube ich übrigens nicht. Aber das nur mal am Rande. Wie geil von der Ausgangsposition Stand jetzt, Ende September, paar Wochen sind ja noch, kann bitte ein Deutschlandspiel sein. Ganz ehrlich, das ist für mich noch mal 3 Stufen über Tom Brady in München. Das sind die beiden heißen Teams, wobei, kann man ja bei Kansas City auch schon wieder sagen, Auftakt gleich mal gegen Detroit verloren. Aber ja, sie kommen jetzt langsam. Nochmal, wir sind ja gerade in Woche 3, die haben jetzt eine 2-1-Bilanz. Aber alle schreiben im Moment über Tagovailoa und die Miami Dolphins. Ey, wie geil kann ein Spiel sein? Also ich freue mich da wie Schweinchen schlau drauf, wirklich.
Ja, da habe ich jetzt auch in den letzten Tagen auch immer wieder Stimmen zugehört oder gelesen, so von wegen, oh, die Amis werden sich noch oder die NFL wird sich noch ärgern, dass sie ausgerechnet dieses Spiel nach Deutschland gegeben haben. Ja. Was ist denn eigentlich, also hast du ein Team irgendwie in Reihen der NFL, das du besonders gut findest?
Nee, das habe ich ja in keiner Sportart. Ganz früher im Basketball waren es mal, aber das war Fanboy-Denken, weil ich Michael Jordan verehrt habe bis zum geht nicht mehr und weil ich die Chicago Bulls ja vor Ort viel begleiten durfte, dann wurdest du damals gecatcht. Ich glaube, da war ich schon so ein bisschen immer auf Seiten der Bulls, wenn sie in NBA Finals standen und ich saß in Salt Lake City und dann haben Karl Malone und John Stockton gegen Dennis Rodman, Scottie Pippen und Michael Jordan gespielt, dann war ich immer für die Bullen. Ansonsten habe ich das im Sport nie gehabt, weder im Fußball noch im American Football. Ich habe und da bin ich ja bei dir genau an der richtigen Adresse. Danke fürs Buch und die Widmung. Patrick Mahomes ist schon ein sehr spezieller Footballspieler und ein sehr spezieller Quarterback. Und zwar als Persönlichkeit. Das ist schon irgendwie ulkig, wie der Kerl wirkt. Ich weiß immer noch nicht, was Image und was echt ist. Ich bin immer noch manchmal so ein bisschen hin und her gerissen. Aber der Hauptgrund ist dieser, wir hätten früher gesagt, Spielwitz, diese Spielfreude. Mhm. Und damit, weißt du, da ist der Kommentator übrigens scheißegal. Wenn der 80% seines Repertoires an Pässen auspackt und die Techniken, die er hat, dann hast du Spaß an diesem Footballspiel, weil du sagst, wie ging das denn? Wie hat er den denn jetzt da rumgezogen? Was ist das denn? Wie beweglich ist der in der Schulter? Was passiert da im Ellbogengelenk? Warum sieht der das? Warum traut er sich da in diese Lücke zu werfen? Da kommen doch gleich 2. Wie kriegt er das hin, dass das Ding, der Strahl so eben noch durchgeht und der Receiver den fangen kann? Warum mit seinem Hinkebein, warum rennt er jetzt? Warum mit seinem Hinkebein rennt er plötzlich 30 Yards? Das ist das Gesamtpaket. Und das ist für mich schon jemand, wo ich immer, das ist tatsächlich die Einzelstatistik, die ich montags morgens, wenn er denn vorher gespielt hat, immer als erstes schaue, was hat Patrick Mahomes gemacht. Aber deshalb bin ich jetzt nicht Chiefs-Fan. Ich bin, wenn, Achtung Kutsche, da kommt der Fernsehmann durch. Ich bin, wenn, auf Seiten der Detroit Lions und hoffe immer, dass Amon-Ra St. Brown gut spielt, weil der kann uns extrem helfen, weil er Deutscher ist, Deutsch-Amerikaner ist, um fair zu sein, der sich aber sehr mit mit der Heimat seiner Mutter identifiziert und nicht nur irgendwie sagt, well, I have a German passport, sondern er hat eine Verbindung zu Deutschland. Das kann der Popularität der Sportart in Deutschland sehr helfen, wenn der gut spielt. Und das tut er ja.
Ja, definitiv. Da hast du recht. Und vielleicht kommen die Detroit Lions ja dann auch 2025. Nee, 2024.
Ich halte das für fast sicher.
Wenn du sagst, du verehrst in Anführungszeichen einzelne Spieler, wie tickst du da? Also wenn du die Chance hast, Patrick Mahomes dann auch zu treffen beziehungsweise zu interviewen, willst du das dann auch unbedingt? Also den dann auch mal wirklich in echt erleben, um dir so einen Eindruck von ihm zu machen?
Nee. Das war früher für mich extrem wichtig, als ich aber auch noch in der Rolle war im Fernsehen, also als ich wirklich auch Hintergrundberichte, also zur NBA zum Beispiel, haben wir immer Magazine gemacht, Inside NBA hieß das, 100 Jahre her gefühlt. Da war es mir schon wichtig, Michael Jordan mal zu besuchen, Michael Jordan zu treffen, mit Dennis Rodman 3 Tage zu verbringen. Sowas war übrigens früher tatsächlich alles möglich, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Oder wenn ich ein eigenes Format hatte, wie bei mir auf dem YouTube-Kanal, natürlich war es toll. Aber nicht, weil ich mir einen geschrubbt habe, weil ich Prominente treffe, sondern weil ich diese Sportlerpersönlichkeiten erleben wollte. Ich habe Toni Kroos, ich war der erste deutsche Journalist, der bei Toni Kroos in Madrid im Wohnzimmer gesessen hat, weil er einfach gesagt hat, ach, der will ja mit mir nicht über Real Madrid und Fußball und die Nationalmannschaft quatschen. Mit dem rede ich über Basketball und Hunde. Ich habe mit Mats Hummels in meiner Heimathalle Basketball-Contest ausgespielt. Ich war bei Per Mertesacker in seinem Lieblingspub in London. Ich habe Dirk Nowitzki in einem Wohnmobil in Slowenien getroffen. Das sind natürlich Momente, das, was du hier zu Beginn immer sagst, du sitzt am Kamin, du willst ein Gespräch führen und kein Interview. Ist das, was ich immer toll fand. Aber in dieser Rolle bin ich nicht. Also was heißt Rolle? Ich habe diese Jobs nicht mehr. Ich habe dieses Sendungsbewusstsein nicht mehr. Und als Kommentator würde ich niemals, um da mal deutlich drüber zu sprechen, mich jetzt irgendwie ranwanzen, weil die Chiefs in Deutschland sind, mich zu ihm stellen, 2 blöde Fragen stellen und sagen, ey, ich hab mit Patrick Mahomes gesprochen. Das ist nicht meine Art. Ich halte mich da tatsächlich eher lieber im Hintergrund, guck mir das ganze Treiben an und freue mich saumäßig, wenn es RTL gelingen sollte, dass Jana Wosnitzer 10, 15 Minuten Zeit bekommt, um mit Patrick Mahomes zu sprechen. Und da höre ich dann gut zu. Ich war noch nie der Mensch, so sehr ich auch manche Sportler wirklich, also die ganz großen, ich habe Dirk Nowitzki teilweise verehrt, und zwar weniger für sein Basketballspielen als für seine Persönlichkeit. Ich habe Michael Jordan für seine Wettbewerbsfähigkeit und für seinen Sportlercharakter geliebt. Persönlich war es ein ganz schwieriger Typ, das habe ich selbst persönlich auch erlebt. Also nicht immer einfach. Also es gibt schon Sportler, die ich sehr verehrt habe, aber ich bin einfach nicht der Typ. Von mir gibt es, glaube ich, kein Foto mit irgendwelchen Fußballern, die, und da habe ich viele bekannte Stars getroffen. Es gibt ein Foto mit Dennis Rodman, weil wenn ich die Geschichte hier erzählen würde, was ich in den 3 Tagen mit dem Typen erlebt habe, als wir hier in Deutschland 3 Tage und Nächte unterwegs waren. Nee, das lassen wir an dieser Stelle. Und es gibt ein Foto von mir mit Dirk Nowitzki, weil dieser Mann für mich in meinem Beruf mir die mit bewegendsten und schönsten Momente geschenkt hat, die jetzt ohne ihn nicht gegeben. Und weil ich immer, obwohl ich 15 Jahre älter bin oder 13 als er, immer so ein bisschen geguckt habe, wie er mit Menschen umgeht und wie er mit seinen Eltern umgeht. Und das fand ich immer großartig. Und deshalb habe ich ein Foto im Büro bei mir unten hängen mit Dennis Rodman und eins mit Dirk Nowitzki. That's it.
Das sind aber auch sehr unterschiedliche Typen, oder?
Also da die kannst du tatsächlich gar nicht miteinander vergleichen, überraschenderweise.
Ja. Hast du noch Kontakt zu Dirk?
Ja, ich werde jetzt demnächst, also hin und wieder 2-3 Mal im Jahr vielleicht, und ich werde ihn jetzt demnächst, das kann ich aber jetzt hier wirklich so nicht groß verkünden, ich werde ihn jetzt im Oktober werde ich ihn treffen.
Okay, Hauptsache nicht sonntags, da bist du eingeplant.
Bitte?
Aber nicht sonntags, bitte, da bist du eingeplant bei RTL NFL.
Nee, das, also nochmal, ich kann da schon unterscheiden, und für mich ist tatsächlich War übrigens auch nicht so einfach bei der Entscheidungsfindung, Kutsche. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne auch Zeit mit seinen Lieben und auch mit dem Hund verbringt und eigentlich gesagt hat, aus Gründen der Belastungssteuerung reise ich nicht mehr so wirklich gerne und viel. Und nun ist NFL in Köln und ich lebe in München und jetzt muss ich tatsächlich jeden Sonntag, aber darauf habe ich mich committed, wie Dennis Schröder sagen würde. Jetzt bin ich jeden Sonntag oder fast jeden Sonntag bis zum Super Bowl in Köln.
Okay. Jetzt hast du eben Mats Hummels genannt, Toni Kroos, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, also wirklich Weltstars. Gibt es jemanden, auch wenn du nicht so tickst, und ich meine das gar nicht so, dass du das für dein Ego brauchst, irgendwie ein Foto mit einem Weltstar zu haben, sondern dass du vielleicht so eine intrinsische Neugier hast, jemanden, den du nur vom Bildschirm kennst, auch mal in echt zu spüren, zu erleben, den du unbedingt noch mal treffen willst. Also bei mir zum Beispiel wäre es Mike Tyson. Ich glaube, ich hätte mega Respekt davor, aber ich würde den irgendwie gern mal treffen, weil ich die Figur so spannend finde in jeglichen Facetten. Hast du da noch jemanden, den du gern noch mal treffen wollen würdest?
Also ich habe ja, wie gesagt, diese das ist jetzt schon alt und da muss ich auch keine Werbung mehr in eigener Sache machen, aber auf Buschi TV, YouTube gab es ja diese angesprochenen Interviews. Und ich habe immer, als wir das noch richtig aktiv betrieben haben, habe ich immer gesagt, was nicht geht, aus bekannten Gründen, wäre Michael Schumacher gewesen tatsächlich, weil ich, da hätte ich gerne ein paar Dinge erfahren aus seiner Sicht. Aber alles logischerweise, alles, was vor dem Unfall passiert ist, ich glaube, das ist spannend. Dann hätte ich unfassbar gern, das geht schon viel länger nicht mehr, aber die Gelegenheit gehabt, mit Ayrton Senna zu sprechen, den ich für den begnadetsten Naturautofahrer aller Zeiten halte. Ich habe ja früher mal mit Boris Becker zusammengearbeitet. Ich würde heute gerne mal, wenn er es zulassen würde, was ich nicht glaube, ein ganz offenes und ehrliches, hartes Gespräch mit ihm führen. Das würde mich durchaus reizen, weil ich Boris für eine Ikone des deutschen Sports halte und ich würde einfach ein paar Dinge von ihm sehr, sehr gerne mal wissen. Und aus dem Weltsport gab es immer einen, wo ich zu meinem Management damals gesagt habe, ihr müsst das doch hinkriegen. Zeigt dem doch die Videos mit dem Toni und mit dem Mats und mit dem Dirk, dann kommt der auch. Und das war Roger Federer. Weil ich Roger Federer immer dafür bewundert und verehrt habe, wie man Tennis zelebrieren kann. Der größte aller Zeiten ist sportlich Novak Djokovic. Der größte aller Zeiten für mich als Gesamtbild, übrigens kommend aus einer sehr schwierigen Sportlerpersönlichkeit. Roger Federer war früher ein totaler Flegel und Rüpel. Aber Roger Federer, mit dem hätte ich gern mal ein Stündchen zusammengesessen und gequatscht. Ja. Und
ich hab den mal als,
noch einer tatsächlich, aber auch nur, wenn keine Auflagen von irgendjemand anderem von außerhalb kämen, das ist ganz wichtig. Aber das müsste ja eigentlich jetzt möglich sein. Tom Brady. Das würde ich auch gerne mal, da würde ich über viele Dinge gerne mal sprechen. Und das ist ja sowieso erst möglich, wenn die NFL da keinen Daumen mehr drauf hat. Sonst musst du ja an 43.121 Einschränkungen denken. Und ich weiß nicht, ob er sowas machen würde. Die Frage stellt sich nicht, aber du hast ja gefragt, wo ich sagen würde, oh, das würde mich noch
reizen. Ja, ich finde das, also mit Tom Brady gehe ich natürlich sofort mit. Da hätte ich auch viele Fragen.
Ich habe vielleicht eins noch. Ich habe, wann war das? 2017, glaube ich. Habe ich Latavius Murray, den Running Back, diesen sehr großen, kräftigen Running Back in Orlando bei EA Sports mal getroffen. Und das ist ja schon ein guter NFL-Spieler, aber ist jetzt kein Star oder so. Aber weil du vorhin über Brotherhood gesprochen hast, die Kasim Edebali erwähnt hat. Das fällt mir jetzt gerade nur ein. Ich schweife ein bisschen ab. Das war ein geiler Typ. Also ich war mit meiner Frau da, wir waren von EA eingeladen. Der Pro Bowl fand auch in Orlando statt. Und wir haben, weiß ich nicht, einen Vormittag mit Latavius Murray verbracht. Und der fing dann irgendwann an mit uns über Bayern München und Fußball. Also der hatte sich, ich glaube, der hatte sich tatsächlich ein bisschen auf Deutschland vorbereitet, weil er wusste, da kommt irgendwie dieser Deutschland-Kommentator von einer Fußballsimulation. Und dann war, ey, was ein geiler Typ. Warum ich das jetzt erzählt habe, weiß ich nicht, aber das war eine so zum Thema, da sind schon auch richtig gute, smoothe Typen dabei. Man kennt ja oft die Räuberpistolen von NFL-Spielern. Der war ein richtig geiler Typ, zumindest im Umgang mit uns. So, pass auf, guck mal, das ist die Lisa mit Latavius Murray in der Trainingsjacke. Ihr seht das jetzt nicht, weil das hier ein Podcast ist, aber ich zeig's gerade Kutsche. Die Lisa mit Latavius Murray. Und du kannst jetzt ja sagen, er hat eine Bayern-München-Trainingsjacke an.
Ja, sage ich in
der Stelle. Ne?
Und ich sag dir jetzt noch was, Buschi, du könntest ihn in London wieder treffen, weil mittlerweile ist er bei den Buffalo Bills
unter Vertrag. Hallo, natürlich. Sag mal, Kutsche, geht's schon wieder in
ich
die
Richtung? Ich musste es gerade googeln. Ich hätte ihn jetzt noch für die Saints verortet. Ich musste das eben googeln, um sicher zu gehen.
Tief bist du drin. Ja. Nee, pass auf, jetzt bricht die Welt einiger Leute zusammen. Ich habe mich längst nicht nur auf die Patriots und die Cowboys, klar, die hatte ich jetzt auch schon letzte Woche vorbereitet. Ich habe schon längst die ersten ausführlichen Dinge zu den Jaguars, wie diese Mannschaft ihren Trevor Lawrence gerade im Stich lässt und natürlich auch zu den Bills rausgesucht. Und ich habe auch schon geguckt, er spielt auch Latavius Murray, er spielt auch eine Rolle. Also, begeh nicht den Fehler, mich zu unterschätzen, mein Freund.
Das würde ich nie tun. Aber ich war gerade tatsächlich auch überrascht. Das ist an mir vorbeigegangen. Ich habe ihn noch bei den Saints verortet. Zwischendurch war er auch noch bei den Broncos. Mhm. Auch ein Journeyman mittlerweile.
Ja, ist ja aber nicht so die Aus. Frag mal nach bei Kasim Edebali, das war am Ende auch so, ne?
Ja, definitiv. Macht doch bitte an dieser Stelle, das hat vielleicht noch nicht jeder mitbekommen, auch noch mal Werbung. Neben eurem normalen Podcast nächstes Mal, Lauschangriff, gibt es ja jetzt auch noch einen Football-Spin-Off. Wie heißt der, wo findet man den?
Es ist genau auch der Lauschangriff, findest du genau bei überall, wo es Podcasts gibt. Das habe ich aber übrigens jetzt nicht verlangt, dass wir das in diesem Gespräch machen.
Nee, gar nicht.
Das will ich festzustellen. Das nennt sich einfach NFL-Spezial oder Special. Und erscheint jetzt auch jeden Montag, weil wir einfach sagen, wir bekommen so viel Feedback im Speziellen auf Football, wissen aber, jetzt wird's wieder spannend, ne? Auf der anderen Seite, dass auch ganz viele, die unseren regulären Podcast mögen, nicht 30 Minuten plus minus 5 Minuten über Football hören wollen. Und dann haben wir gesagt, okay, wie können wir das lösen? Dann machen wir halt ein Football-Special, haben dann eben auch mit FedEx da direkt einen Partner und bin ich ehrlich, warum sollen wir rumeiern, auch noch einen zusätzlichen Geldgeber gefunden und haben gesagt, dann machen wir das. Und ich bin ehrlich gesagt, ohne jetzt, man macht das ja nicht, ne? Ich würde das wieder raus, sondern man macht das ja nicht, ich nenne keine Zahlen, aber wir sind total überrascht über die Zahlen, die Hörerzahlen, Hörerinnenzahlen, die wir mit diesem Football-Special jetzt mit den ersten beiden, jetzt die dritte ist auch schon wieder gut, die ist erst seit noch nicht mal 2 Tagen drauf. Wir sind total überrascht. Ja, das ist ganz normal, Lauschangriff, das findest du bei Spotify, Apple Podcast, überall. Und da kann man mal reinhören. Es ist total anders als die Podcasts, die total in die Tiefe gehen, sich wirklich mit Statistiken, mit Analysen, warum jetzt die Cowboys verloren haben, was man statistisch ermitteln kann. So tief gehen wir nicht rein. Wir lassen den Spieltag Revue passieren. Wir lassen die Leute aber auch in unseren Arbeitsalltag rein hören. Das ist ja bei uns auch bei den regulären Ausgaben im Lauschangriff so, dass wir, es geht schon darum, wie wir über Sport denken, wie wir ticken, was wir erleben in unseren Jobs, manchmal auch im Privatleben, wenn Schmieso zu viel Kuchen futtert oder so. Das spielt alles eine Rolle. Also wer jetzt totaler Football-Nerd ist, der wird eher bei euch oder beim Adrian wer ist Christoph?
Da ist der Talk.
Ja, genau. Da, ja, also ich meinte den Kollegen von Adrian.
Also Christoph Krüger.
Genau, Christoph. Da bist du da besser aufgehoben. Dann gibt's, wie viel die Romantiker machen ihren Podcast. Und wir machen, wie gesagt, Schmieso und Buschi in der großen, weiten Football-Welt der NFL unterwegs. Und das ist dann schon sehr an der Oberfläche, aber da sind wir wieder bei dem, was ich sage. Wir sind vielleicht eher dafür da, Leute, die noch nicht ganz tief drin sind im Football, zu dieser Sportart zu holen. Und vielleicht abschließend an alle, die so unglaublich viel Ahnung von dieser Sportart haben, ihr habt nichts davon, wenn ihr unter euch bleibt. Denn dann wird das Ding ganz schnell wieder sterben. Nicht der Podcast, sondern der Football in Deutschland.
Immer montags erscheint euer NFL-Spezial, ne?
Ja.
Ich habe noch eine letzte Frage, das stelle ich jeder, die am Kaminfeuer der Footballerei sitzt. Was steht ganz oben auf deiner Bucketlist? Gibt es einen Lebenstraum, den du dir unbedingt noch erfüllen möchtest?
Das wird jetzt zeitnah passieren, eine ganz, ganz lange Europatour mit dem Bulli, mit der Frau und dem Hund und einfach stehen bleiben, wo es geht, einfach aufs Meer gucken, Käffchen trinken, sich lieb haben. Und wir sind beide sehr redselig über das Leben an sich philosophieren und manchmal auch einfach dem Hund zugucken, wie er rumtollt und ein Lächeln im Gesicht haben. Das ist gar nicht so was Wildes, aber das ist ganz oben auf der Bucketlist.
Ja, und das klingt gut. Und ihr realisiert es. Das ist noch schöner.
Ja, Kinder sind so groß, dass das kein Thema ist. Mit Grundschulkindern ist sowas ein bisschen schwierig. Nee, das ist alles gut. Und unsere Jobs lassen das auch zu. Und von daher werden wir das angehen.
Dann wünsche ich dir da jetzt auf jeden Fall schon eine super geile Zeit und bedanke mich für deine Zeit, die du jetzt hattest. Ich habe noch viel, viel mehr Fragen. Mein Glück ist so ein bisschen, ich kann sie noch loswerden in den nächsten Wochen und Monaten. Dann ohne Mikro. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, dein Wasser und die Nüsse haben geschmeckt.
Alles wunderbar. Man soll ja auch nicht zu viel, man sagt ja immer, Nüsse wären gesund, aber zu viel Erdnüsse ist schon wieder problematisch, ist zu viel Salz. Das ist der Ernährungsaspekt an diesem Podcast von Kutsche.
Ja, genau. Hier lernt man auch Ernährungstipps. Genau. Super. Vielen, vielen Dank. Und
ich danke dir.
Ja, bis ganz bald. Tschüss.
Ciao.